In den letzten 20 Jahren haben Astronomen herausgefunden, dass sich in den Zentren fast aller Galaxien ein riesiges schwarzes Loch befindet. Einige dieser schwarzen Löcher wachsen, indem sie Materie aus ihrer Umgebung einsaugen. Dabei entstehen die energiereichsten Objekte des Universums, aktive Galaxienkerne. Die zentralen Regionen dieser leuchtenden Kraftwerke sind von ringförmigen Ansammlungen aus kosmischem Staub umgeben, der aus der Umgebung angezogen wird, ähnlich wie Wasser, das einen kleinen Wirbel um den Abfluss eines Waschbeckens bildet. Bislang ist man davon ausgegangen, dass der Großteil der starken Infrarotstrahlung, die von den aktiven Galaxiekernen kommt, aus diesem Staubtori stammt. Mit bisher unerreichter Detailschärfe haben Astronomen die Umgebung eines superreichen schwarzen Lochs im Zentrum einer aktiven Galaxie untersucht. Dabei machten sie einen unerwarteten Fund. Am Telefon begrüße ich hierzu Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Guten Tag, Dr. Junkes.
Ja, schönen guten Tag.
NGC 3783. Was ist das für ein Objekt und wie weit ist dieses Objekt von uns entfernt, welches man nun studiert hat?
Ja, also NGC ist ein unter Astronomen sehr weit verbreiteter Katalog von Himmelsobjekten. Keine Sterne, sondern Nebel, Sternhaufen und so weiter. Es steht als Abkürzung für New General Catalog. Es sind insgesamt über 7000 Objekte. Und dieses spezielle hier, NGC 3783, ist eine recht weit entfernte Galaxie, also ca. 130 Millionen Lichtjahre im Sternbild Centaur am südlichen Sternhimmel.
Und das Interessante ist, dort geht es also sehr turbulent zu, sehr aktiv. Was hat man da jetzt speziell gefunden und welches Team war das?
Ja, also es ist eine Galaxie mit hoher Aktivität im Kernbereich, so ein aktiver Galaxienkern oder AGK, wie man sie auch nennt. Und das, was da drin abgeht, ist, man hat eine zentrale Energiequelle hohen Ausmaßes, also wie bei vielen dieser Galaxien ist die gängige Theorie dafür ein schwarzes Loch und zwar mit einer heftig hohen Masse, einer Masse ungefähr 6 bis 10 Millionen Mal größer als die unserer Sonne und das im absoluten Zentralbereich. Und genau diesen Zentralbereich, den hat jetzt ein Team unter Leitung von Kollegen unseres Instituts, der Sebastian Hönig, der Erstautor, war jetzt als Postdoc in Kalifornien, Santa Barbara, und ist im Moment an der Universität zu Kiel. Und dieses Team hat das jetzt mit den Teleskopen der Europäischen Südsternwarte, der ESO in Chile, mit dem VLT untersucht. Der Hintergrund bei der ganzen Geschichte ist, selbst mit dem größten Einzelteleskop könnten sie nicht so nah ans Zentrum ran, wie sie eigentlich gerne möchten. Und dafür hat das Team eben die großen 8-Meter-Teleskope der ESO in Chile zusammengeschaltet zu einem Interferometer. Und damit dann diese Galaxie im Bereich der Infrarotstrahlung untersucht.
Aber bei dieser Untersuchung wurden erstmal nur zwei Teleskope miteinander zusammengeschaltet. Erst zu einem späteren Zeitpunkt sollen alle vier miteinander verbunden werden.
Ja, es ist richtig. Aber es ist nicht ganz so, dass nur zwei Teleskope benutzt wurden. Benutzt wurden tatsächlich alle vier. Aber mit dem derzeitigen Instrument zu dieser Zusammenschaltung, mit dem schönen Namen MIDI, können immer nur zwei paarweise zusammengeschaltet werden. Das heißt, man hat die Beobachtung mit allen möglichen Kombinationen von Paaren dieser Teleskope, auch in unterschiedlichen Abständen, also zwischen 37 und 130 Meter so ungefähr, genutzt. Und das, was das zukünftige Projekt mit dem Namen MATISSE wird ermöglichen, das ist, dass man alle vier gleichzeitig und parallel zusammenschaltet. Das ist im Moment noch nicht möglich. Also man kommt damit runter auf Größenskalen von wenigen Lichtjahren nur, aber das in einer Galaxie, die eben über 100 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Und das ist schon eine ganz schöne Leistung.
Was mich nun wundert ist, es gibt ja eine künstlerische Darstellung davon, dass der Jet, der aus dem schwarzen Loch praktisch oder aus dem Innenraum der Galaxie herausströmt, dass der sehr breit gefächert ist, also nicht so wie ein Laserstrahl, wie man das mitunter auch manchmal sieht. Wie lässt sich das erklären?
Ja, Sie zeichnen auf das Bild ab, das man auch sehr oft als künstlerische Darstellung von diesen Inneren, von diesen Vorgängen im Innern dieser aktiven Galaxien hat. Und das ist so ein energiereicher Materiestrahl oder Jet, wo einzelne Elementarteilchen, Elektronen, Protonen mit hoher Energie rausgeschossen werden. Aber das, was hier an der Untersuchung jetzt neu ist, es sind nicht, sagen wir mal, die Gasströme des Jets, sondern hier hat man tatsächlich eine Staubkomponente und die hat einen etwas anderen Ursprung. Und zwar das gängige Modell ist ja die Energiequelle, die Fütterungsquelle für die innere Maschine, für diese zentrale Maschine. Das ist ein sogenannter Gasring oder Torus, der sich um die zentrale Masse herum erstreckt und am Außenbereich wiederum da ein Reservoir von Gas und Staub. Das hat unser Team übrigens auch schon vor einiger Zeit durch Beobachtungen im Nahinfrarot abgebildet, nämlich diesen Gas- und Staubring, den Torus um die Zentralquelle. Aber was jetzt hier an der Untersuchung eben neu ist, ist, dass man auf etwas längere Wellenlängen gegangen ist und dadurch eben den etwas kühleren Staub im Mittelinfraroten abgebildet hat. Und da sieht man eben, dass der durch zusätzliche Energie am Inneren des Staubrings eben erhitzt wird und dann durch die Strahlung rausgetrieben wird, aber nicht in einem engen Strahl, Sie sagten Laserstrahl, sondern eher in so einer breiten Fontäne. Und das ist das Neue, was man bis jetzt nur bei sehr wenigen Galaxien hat feststellen können. Also das Forschungsteam hat außer dieser hier, NGC 3783, zwei weitere Galaxien vorliegen, wo man ähnliche Phänomene beobachtet.
Dieser Jet, der geht nicht nur nach der einen Seite, sondern auch nach der anderen Seite, glaube ich.
Der geht nach beiden Seiten raus, das ist richtig, aber beobachtet hat man es im Wesentlichen zu einer Seite hin. Und das ist auch sehr oft bei diesen Galaxienkernen so, dass man den Gasjet auf der zum Beobachter zugerichteten Seite beobachtet, weil da durch die Geometrie noch Verstärkungseffekte, die die Beobachtung erleichtern, vorkommen. Aber normalerweise erstreckt sich dieser Jet tatsächlich nach beiden Seiten und der Gasjet zumindest ist durch starke Magnetfelder auch sehr stark gebündelt.
Nun stelle ich mir vor, wenn das also über Millionen von Jahren so stattfindet, dann müsste doch mal die Speisung dieses Staubes aufhören.
Im Moment, die Millionen von Jahren, die ich genannt habe, ist nicht der Zeitablauf, sondern das ist die Entfernung dieser Galaxie. Also wir beobachten sie aus einer Entfernung von 130 Millionen Lichtjahren und das heißt, das, was wir sehen, ist sozusagen ein Signal, das erst mal 130 Millionen Jahre unterwegs war, ehe es hier bei uns, beim Beobachter, im Teleskop eingetroffen ist. Aber über die Länge, die Dauer dieses Prozesses insgesamt, darüber kann man so unmittelbar dann noch nichts sagen.
Also könnte das nur ein kurzzeitiges Ereignis auch sein?
So ganz kurzzeitig ist es nicht, aber natürlich, das ist ja auch der Grund, weswegen das Team ja auch da Statistik untersuchen, warum es bei mehr Galaxien noch feststellen möchte, denn auch dieses Auftreten von Staubfontänen, dieses Phänomen, das scheint ja bei aktiven Galaxienkernen doch verbreitet zu sein und das trägt dazu bei, eben die Entstehung von Sternen im Rahmen dieser Galaxien eben abzubilden. Und das ist für die Kosmologie, für die Entwicklung ganzer Galaxiensysteme eben auch von Bedeutung.
Nun stellt sich natürlich die Frage, wie wird das weitergehen? Wir hatten es schon angedeutet, die Zusammenschaltung zur gleichen Zeit aller vier Großteleskope, die haben immerhin 8 Meter Durchmesser.
Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass mit der jetzigen Generation die Teleskope immer nur paarweise zusammengeschaltet werden können, aber mit dem neuen System, mit MATISS, wird man alle vier zusammenschalten können. Es ist im Vergleich zu Radioteleskopen, wo sie Dutzende haben, immer noch etwas wenig, aber vier ist eine Wahnsinnssteigerung von dem, was heutzutage dann mit diesen großen Teleskopen möglich ist. Und das Besondere ist, Sie haben es ja auch schon gesagt, dass das eben jetzt nicht kleine Teleskope der 1-Meter-Klasse sind, sondern mit jeweils gut 8 Metern Durchmesser, die immer noch zu den größten optischen und Infrarotteleskopen weltweit gehören.
Nun hatte ich Sie vorgestellt am Anfang, Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Hier sprechen wir aber von optischen Geräten, das sind ja die Spiegelteleskope. Ja. Wie passt das zusammen?
Ja, es passt schon zusammen. Es ist eine Arbeitsgruppe bei uns im Institut. Professor Gerd Weigelt, auch Co-Autor und Projektleiter in diesem langfristigen Projekt. Und er betreibt Interferometrie eben im Bereich über die klassische Radioastronomie hinaus, Richtung optisch und Nahinfrarot und Mittelinfrarot, wie es ja jetzt hier in diesem speziellen Projekt eben auch thematisiert wird. Und es ist tatsächlich so, dass unser Institut auch die Lücke, die zwischen dem optischen und dem Infrarot-Radio-Teil des Spektrums besteht, so langsam auch auffüllt. Also es gibt die klassische Radioastronomie, aber es gibt im Bereich der Millimeter- und Submillimeter-Astronomie, das ist die Domäne von Karl Menten, einem Kollegen von Gerd Weigelt, da gibt es eben jetzt auch Projekte, die auf die hohen Berge gehen. Das ist die erste Stufe, ebenfalls in Chile, wie APEX, wie ALMA, das große Radiointerferometer. Und das geht aber auch weiter Richtung Flugzeugastronomie, Stichwort SOFIA, das amerikanisch-deutsche Astroflugzeug. und Satelliten wie Herschel. Und es liegt eben einfach daran, dass der Bereich des fernen Infrarot, dass das ein Bereich ist, der komplett in unserer Erdatmosphäre absorbiert wird. Und um da eben Informationen aus dem Kosmos zu erhalten, muss man mit den Instrumenten über die Erdatmosphäre, über einen wesentlichen Teil der Erdatmosphäre hinaus.
Soweit Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Herzlichen Dank.
Ja, gerne.